Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Wenn wir zurückschauen, uns erinnern an das, was er in seinen schwersten Stunden seines Lebens erlebt hat. Die Begebenheiten, die Beschreibung der Ereignisse um die Verurteilung, die Kreuzigung, die nehmen ziemlich viel Raum ein in den Evangelien. Und alles läuft eigentlich genau auf diesen Moment hin. Jesus stirbt am Kreuz. Und deswegen möchte ich heute mit euch gemeinsam ein paar dieser Begebenheiten anschauen. Uns Zeit nehmen, neu ins Staunen zu kommen.
Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles. Sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.
Gehört das Hohelied der Liebe nicht eigentlich in den Traugottesdienst? Ist das für euch nicht ein bisschen kitschig, das an einem Karfreitag zu lesen? An einem Karfreitag, an dem wir uns erinnern an diese Stunden der Gefangennahme, der Verurteilung, der Hinrichtung von Jesus, die geprägt sind von so viel Unrecht, von so viel Ungerechtigkeit, Brutalität und Hass. Fassen wir mal zusammen, was in den Stunden davor passiert ist. Gerade saß Jesus noch mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern am Tisch. Es war gesellig. Er kündigt mal wieder seinen Tod an und auch mal wieder versuchen seine Freunde das zu verdrängen. Aber dann ging es plötzlich ganz schön schnell. Wenige Stunden später im Garten Gethsemane wird Jesus von den Befehlshabern verhaftet und dann überschlagen sich diese Ereignisse nur. Das erste Verhör in der Nacht direkt beim jüdischen Hohen Rat. Gotteslästerung ist die Anklage. Er schweigt aber. Sie provozieren ihn. Jesus bleibt ruhig. Sie befinden ihn für schuldig. Wie kann man nur behaupten, der Sohn Gottes zu sein? Anmaßend, unerhört, sie schlagen ihn. Am nächsten Morgen, das zweite Verhör. Pontius Pilatus, der römische Statthalter, der hat die Macht. Der hat die Macht, ein Todesurteil zu verhängen. Und genau deswegen fordert der Hohe Rat es bei ihm. Unnachgiebig. Pilatus sieht es anders. Er sagt, ihm fehlen die Beweise. Die Menge, die tobt. Die wollen Blut sehen. Und Jesus, der ist immer noch ruhig. Pilatus befindet ihn für unschuldig. Aber der blutrünstige Mob, der fordert immer weiter und weiter und weiter. Und was passiert? Pilatus knickt ein, fällt das Urteil. Jetzt sofort Tod am Kreuz.
Sie zogen ihn aus und legten ihm ein purpurrotes Gewand an. Dann machten sie eine Krone aus langen, spitzen Dornen, setzten sie ihm auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Daraufhin knieten sie vor ihm nieder, verhöhnten ihn und krölten: Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf.
Maximaler Hass, maximales Unrecht, maximale Brutalität und maximale Demütigung. Auf diesen Hass hin, auf der einen Seite, erleben wir jetzt in den drei Begebenheiten am Kreuz von Jesus die maximale Liebe.
Schließlich kam sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt, Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte: Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie. Soll er sich jetzt noch selber retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist? Auch die Soldaten verhöhnten ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu: Wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selbst.
So, Job erledigt, Kreuz aufgestellt, Verbrecher hängt. Jetzt nur noch abwarten, so lange kann es ja nicht mehr dauern, bis es vorbei ist. Wahrscheinlich nur noch ein paar Tage, bis ihm die Luft ausgeht. So oder so ähnlich haben vielleicht die römischen Soldaten gedacht, nachdem sie Jesus ans Kreuz genagelt haben. Wir können es nur erahnen, aber was wir wissen, was wir nachlesen können, ist, dass sie so dreist waren, als er schon am Kreuz hing, um seine Kleider zu würfeln, zu spielen. Der braucht sie ja nicht mehr. Ganz schön makaber, finde ich. Und den anderen religiösen Führern, die drumherum standen, den Menschen, die das beobachtet haben, denen ging es auch nicht anders. Die haben sich auch nicht zurückgehalten mit Spott, mit Hohn. Befrei dich doch selbst, wenn du der Sohn Gottes bist. Du hast doch schon so viele geheilt und gerettet. Kannst du das nicht selber auch? Komm doch runter vom Kreuz, wenn du das kannst. Als hätten all diese körperlichen Schmerzen, dieses Leid nicht schon gereicht. War es nicht genug, dass er da hängt? Wie bösartig ist Jesus da noch als Sterbenden zu ärgern und sich lustig zu machen? Und Jesus, der sagt nur: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus, der schaut sie an. Der schaut sie an und sieht in ihr Herz. Er sieht nicht die sensationsgierigen, gaffenden Leute. Er sieht nicht den Hass in ihren Gesichtern. Jesus, der schaut genau hin und er sieht, da ist eine Hilflosigkeit, da ist eine Verwirrung. Er sieht Menschen, die nicht wissen, was sie da eigentlich tun. Und wie Jesus sich für diese herzlosen Peiniger einsetzt, ist für mich unbegreiflich. Er hat all diese Vorwürfe, diese Anschuldigung stillschweigend ertragen. Die Peitschenhiebe, die Demütigung, während er im Kreuz hängt, nackt und blutüberströmt. Da erwarten wir doch Vergeltung, oder? Ich würde sagen, wenn ich da dabei wäre, komm mit, schick doch ein paar von deinen Nachfolgern. Wehr dich doch gegen die Ungerechtigkeit, das kann man doch nicht auf sich sitzen lassen. Und ich glaube, vielen von uns geht so, würde es so gehen in der Situation. Auf der einen Seite wünschen wir uns Frieden und auf der anderen Seite wünschen wir uns aber Gerechtigkeit. Gerechtigkeit und Vergeltung, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jesus aber lebt Vergebung statt Vergeltung. Jesus stiftet Frieden in seiner dunkelsten Stunde. Und er lebt in dieser schlimmsten Stunde seines Lebens die Feindesliebe, die er so oft gepredigt hat. Wo er zum Beispiel in Matthäus 5 sagt: Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Oder in Lukas 6, Vers 28, betet für das Glück derer, die euch verfluchen, betet für die, die euch verletzen. Und genau das tut Jesus. Er spricht nicht nur drüber, sondern er zeigt in seiner schwersten Stunde, wenn er stellvertretend um Vergebung bittet. Und er bittet sogar um Entschuldigung für dieses Verhalten, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus will keine Vergeltung. Er schwenkt nicht das Racheschwert, wie wir es vielleicht machen würden, sondern die Friedensfahne. Am Kreuz stiftet er Frieden zwischen Gott und den Feinden. Seine Liebe ist ebenso in den Menschen zu sehen, die er ertrug, wie auch in den Schmerzen, die er erlitt. Jesus reagiert auf das Maximum an Hass mit einem Maximum an Liebe. Und lasst uns doch einen Moment der Stille uns nehmen. Einen Moment der Stille, das irgendwie sacken zu lassen, das für sich neu zu begreifen. Stilles Staunen über diese unfassbare Liebe.
In der Nähe des Kreuzes standen die Mutter von Jesus und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, sagte er zu ihr: Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Das ist nun deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus.
Auch diese Szene lässt uns staunen. Wie krass ist, dass Jesus in der Situation das noch kann, dass er ja die Menschen um sich, auch in dieser Stunde, wo er am Kreuz hängt, noch wahrnimmt. Er nimmt seine Mutter wahr, die neben ihm am Kreuz steht, während er diese Todesqualen erleidet, sieht er Maria, wie ihr Mutterherz weint. Wahrscheinlich die Person, für die dieser Tod am schlimmsten war. Ihr eigener geliebter Sohn hängt am Kreuz, wie ein Verbrecher. Und trotz seiner Qualen sieht er ihre Situation. Wer wird für sie da sein, wenn er tot ist? Wer kümmert sich um sie, damit sie versorgt ist? Und er sieht neben der Maria Johannes, den einzigen Jünger, der noch da geblieben ist. Alle anderen Jünger sind abgehauen. Die hatten Angst vor dieser Situation. Die konnten den Anblick nicht ertragen. Und er bringt die beiden zusammen. Und er sagt ihr damit: Ich hab dich nicht vergessen. Ich hab dich nicht vergessen, Mutter. Ich lass dich nicht allein zurück. Es ist gesorgt für dich. Und du bist Teil einer neuen Familie. Und das ist eine Szene, die berührt mich total, weil nochmal deutlich wird in diesen furchtbarsten Schmerzen, wo Jesus selbst schutzlos und nackt dahing vor seiner Mutter, vor der Meute, da spendet er trotzdem noch Sicherheit und Hoffnung. Er schenkt Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und ist das nicht auch ein besonderer Trost für uns, die wir so manches Leiden haben in unserem Leben, die wir Menschen verloren haben? Dass Jesus auch uns sieht in diesem Leid und nicht vergessen hat, wie es uns geht. Und dass auch er uns übernatürlichen Frieden schenken kann. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es auch eine Verantwortung für uns, dass auch wir einen offenen Blick haben für die Menschen um uns und dass auch wir für die Menschen, denen es nicht gut geht, eine Familie sind. Lasst uns noch eine dritte Szene anschauen, die uns staunen lässt.
Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete: Du bist also der Christus? Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte: Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.
Wir wissen nicht, was der Verbrecher getan hat. Aber eins war ihm klar: Ich habe den Tod verdient. Und ihm war klar, der Mann, der neben mir hängt, der hat den Tod nicht verdient. Der war kein Verbrecher, so wie ich. So wie der sich benimmt, nee. Er ist doch der Sohn Gottes. Deswegen ist er hier verurteilt und hängt dort. Und der Verbrecher, der wusste, ich habe nichts mehr zu verlieren. Gar nichts. Ich habe es verbockt. Vielleicht ist da aber noch diese kleine Hoffnung, wenn dieser Mann neben mir hängt. Vielleicht schaffe ich das, durch ihn neue Hoffnung zu finden, einen neuen Weg. Ehrlich gesagt, ist auch die einzige Hoffnung, die ich habe. Frieden für meine Seele, die so kaputt ist. Und deswegen sagt er diesen einfachen Satz. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wir sehen da gar kein Schuldbekenntnis, wir sehen keine lange Beichte, nur dieser einfache und kurze Satz. Aber wir dürfen wissen, auch in der Situation wird es deutlich, Gott, der sieht in das Herz. Und Jesus, der spürt diese Echtheit dieser Bitte, genau diese Echtheit, die er so oft verlangt hat, diese Echtheit, die so im Gegensatz steht zu all den schönen Worten, die irgendwelche religiösen Gelehrten hatten. Und so einfach diese Bitte ist von diesem Sünder, umso bewundernswerter, beflügelnder ist diese Antwort von Jesus. Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Was für ein Versprechen, oder? Verrückt. Heute noch nimmt Jesus ihn mit. Heute noch. Jesus sagt, du gehörst zu mir. Du gehörst dorthin, wo ich bin. An einen Ort, wo es keine Tränen, kein Leid mehr geben wird. Wo es nichts Böses gibt. Mit mir kannst du dorthin kommen. Und dazu braucht es nichts anderes als ein Herz, das bereut und ein Mensch, der sein Leben und seine Hoffnung allein auf Gott und seinen Sohn setzt. Der Autor und Pastor Max Lucado hat einmal Folgendes gesagt. Ich muss lächeln, wenn ich daran denke, dass durch die goldenen Gassen des Himmels ein Ex-Knastbruder spaziert, der mehr über die Gnade weiß als 1000 gelehrte Theologen. Selbst die reinsten und heiligsten unter uns verdienen den Himmel ungefähr genauso wie der Verbrecher am Kreuz. Wir alle benutzen die Kreditkarte Jesu und nicht unsere eigene. Und zum dritten Mal staunen wir über Jesus dort am Kreuz, über diese Geschehnisse, das Maximum an Liebe, was Jesus hat, für seine Feinde, für seine Freunde, für seine Verfolger. Jesus, der die Menschen, egal wie sie zu ihm stehen, hindurchliebt durch diese Zeit am Kreuz, durch die Schmerzen hindurch. Ob die Menschen gut oder böse waren, ob die Menschen ihn gehasst haben, ob sie getrauert haben, er liebt sie bis zum Ende. Und Jesus kümmert sich um die Menschen bis zu seinem letzten Atemzug. Seine maximale Liebe ist auch durch eine maximale Verachtung nicht zu besiegen. Er kümmert sich um die, die ihn hassen. Er setzt sich ein für sie, er sucht Entschuldigungen für sie. Er betet für seine größten Feinde und bittet seinen Vater, ihnen zu vergeben. Er schwenkt nicht das Racheschwert, sondern er schwenkt die Friedensfahne. Er kümmert sich um seine Mutter, die nicht nur Witwe ist, sondern auch ihren Sohn verliert. Er schenkt ihr in ihrem schlimmsten Schmerz Sicherheit und Frieden. Und diese erstaunliche Begebenheit, er kümmert sich um den Sünder direkt neben ihm, der auf den letzten Metern seines Lebens einsieht, dass er den Tod verdient und da trotzdem jemand ist, der den Tod überwinden wird. Der realisiert, dieser Jesus ist meine einzige Hoffnung. Und dem verspricht er das Paradies, verspricht er einen tiefen, einen ewigen Seelenfrieden. Und Jesus selbst ist die maximale Liebe Gottes für jeden Einzelnen von uns, die wir hier sind und darüber hinaus. Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Amen. Und ich bete noch mit uns. Geliebter Jesus, ich danke dir für das, was du am Kreuz getan hast. Es ist so unbegreiflich für mich. Und ich merke, wie komm da immer wieder neu ins Staunen. Wie du liebst durch deine Schmerzen hindurch. Wie du liebst trotz allem, trotz all unserer Fehler, trotz all der Schuld, die wir, die diese ganze Menschheit, die ganze Schöpfung auf sich getragen hat, auf sich geladen hat. Und du trägst sie. Lass uns das immer mehr begreifen, wer du bist für uns und immer mehr hin zu dir wachsen. Danke für deine Liebe. Amen.